Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Mein absoluter Top, das Bert Schwickerath wieder dabei.
Als du ein Lappen, ey. Sag, Herr Fetzer, voll so magst schön, du das doch. Zu sehen und zu hören.
Ich fand es so toll, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, ist ja wirklich auch geil, oder? Sei mal ehrlich, so wenn du dich alleine machen willst, wäre doch für alle Hörerinnen und Hörer eine Vollkatastrophe.
Ist so geil. Es ist halt echt Wochenende tatsächlich, also die diesen Job nicht machen, die, glaube ich, wissen gar nicht, wie das so läuft, weil das ist jetzt tatsächlich, also es ist Montag und ist so gedanklich einfach so ein bisschen mein Sonntag, ne? Weil ich war einfach jetzt zwei Tage voll fast durchgearbeitet und dann hast du am Montag eigentlich, ja, alle anderen sind irgendwie in der Arbeit so ungefähr und dann ist es halt der freie Tag und wir arbeiten trotzdem natürlich für euch, also frei ist der Tag natürlich nicht, aber es ist zumindest jetzt keiner, wo ein großer Termin drinsteht und halt keine Spiele, keine Live-Spiele, aber es war...
Komm, großer Termin und Abend ist immerhin Call mit Lea und Dreiseite, ne? So ist ja nicht.
Okay, ja, gut. Ja. Gut, ja, den habe ich ja, genau, jetzt muss ich mir anstreichen auch noch, genau, jetzt habe ich ihn mir auch noch angestrichen. Ich meine, mit Termin irgendwo hinfahren, irgendwo dann 2-3 Stunden sein... Laut, sehr laut war es in Mannheim, sehr laut war es in Mannheim beim Derby.
Und ja, da sind wir doch beim ersten Top, würde ich nämlich sagen, weil es ist ja wieder komplett Banane, ne? Also Frankfurt verliert bis dahin alles, Mannheim gewinnt bis dahin alles und das ist ja nicht nur, dass man da auf die Ergebnisse gucken konnte, auch wenn man die Spiele gesehen hat, hat man gedacht, boah, die einen sind so heiß und die anderen sind so unfassbar kalt, aber irgendwie haben wir alle doch vorher dieses Gefühl gehabt, wenn Frankfurt irgendwie ein Spiel gewinnt, dann jetzt genau dieses und so ist es gekommen und deswegen ist Frankfurt natürlich unser erster Top.
Genau und tatsächlich, also Du fährst da so hin und ich habe mir echt überlegt, okay, das kann natürlich jetzt eine Vollklatsche werden für Frankfurt, ne? weil Mannheim einfach gut drauf war und Frankfurt halt wirklich überhaupt nicht gut gespielt hat bis jetzt. Andererseits habe ich mir auch gedacht, okay, das kann halt auch ein Spiel sein für Frankfurt, wo du dann zumindest mal die Fans wieder hinter dich ziehst und einfach mit Einsatz und vielleicht ein bisschen Glück, aber auch Können dann Mannheim schlägst und alles auf den Kopf stellst, weil Mannheim ja 5 Siege nach 60 Minuten, das war der persönliche oder für das Team Startrekord in der DL, mit 15 Punkten sind die noch nie gestartet und durch Frankfurt 0 Punkte, also genau das komplette Gegenteil. Und dann gewinnen die nach Verlängerung. Ich würde mal 2 Spieler rausgreifen, obwohl es natürlich, it was a team effort by the Lions. Aber ich würde 2 Spieler trotzdem rausgreifen. Zum einen Pankowski, der mit einer Fangquote von 75,7% in dieses Spiel gegangen ist und 40 Saves hatte gegen Mannheim und teilweise echt richtig gut gehalten hat. Also richtig starke Paraden und einfach extreme Sicherheit, finde ich, ausgestrahlt hat. Also wirklich kaum schlechte Rebounds zugelassen hat und wirklich gut gehalten hat. Und auf der anderen Seite, Daniel Wirth mit diesem Tor, das war unfassbar, der fliegt da rein mit wehenden Haaren von der Bank, von über die blaue Linie drüber, kriegt den Pass, zockt dann alle aus und haut den ins rechte Kreuzeck rein. Also ich habe mir echt gedacht, wo hat er den jetzt hergeholt? Und insgesamt war Wirth wirklich auffällig und tatsächlich so einer, weil du fragst dich nochmal, okay, wer sind die Spieler, die sich jetzt so gegen so eine Niederlagenserie stemmen? Und ich würde da Wirth auf dem Feld tatsächlich rausheben. Also natürlich auch andere, die sich gezeigt haben. Schweiger ist ja einer, der läuferisch stark ist und der immer macht, würde ich jetzt vielleicht auch nochmal zeigen. Auch jetzt so Imports wie Wilkie und natürlich Brace, der den Siegtreffer da macht in der Verlängerung. Also es haben dann auch ein paar Spieler geliefert, aber ich würde jetzt auch mal tatsächlich dann da 2 deutsche Spieler rausnehmen, nämlich Mirko Pankowski und Daniel Wirth.
Aber müssen wir auch über Mannheim als Flop reden? Nee, oder? Also ich meine, die haben ja jetzt nicht katastrophal schlecht gespielt und irgendwie wegen des falschen Einsatzes das Spiel verloren, oder?
No burn, that was a trap game, you know? That is a trap game. Nein, es ist tatsächlich einfach so, dass, also ich würde jetzt, also natürlich aus Fansicht, das ist unverzeihlich natürlich, dass du dieses Derby jetzt verlierst. Ne? In der vergangenen Saison 3 von 4 in der vergangenen Saison auch verloren, auch dieses Wintergame ja 1-5 verloren. Wir haben bei der Magenta Sportübertragung auch nochmal den Michaelis, wirklich den richtig angepissten Michaelis, nach dem Spiel da gehört und gespielt, diesen Ton. Und jetzt verlieren die halt schon wieder ein Derby, obwohl sie so super gestartet sind und Frankfurt so schlecht gestartet ist. Unter dem Strich, also Flop, dass sie das vielleicht nicht im Hinterkopf nicht ganz so durchgezogen haben wie die 5 Spiele davor. Aber unter dem Strich muss ich sagen, was hat Tom Rowe gesagt? Sorry für die Anglizismen heute, aber Tom Rowe, den muss ich jetzt zitieren auf Englisch, it's a championship caliber team. Und das ist es natürlich, überhaupt keine Frage. Also Mannheim hat wirklich alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein da auf dem Feld. 2 gute Goalies, dieses Mal hat Franz Repp dann wieder gehalten und auch wirklich gut gehalten. Die haben bis jetzt wirklich sich abgewechselt. Jeder immer ein Spiel pro Wochenende. Die haben Playmaker wie Michaelis zum Beispiel. Die haben Torjäger wie Justin Schütz. Die haben Grinder wie Greco oder Kühnackel weiterhin. Die haben Verteidiger, die offensiv sind und punkten. Natürlich Mattinen da jetzt rausgegriffen, Gawanke und Gilmer auch noch mit dabei. Die haben Renouf, der checken kann und der raufen kann. Also die haben eigentlich alles, was du brauchst. Also ich könnte jetzt noch 5 bis 10 Namen aufzählen. Die haben alles, was du brauchst. Die haben brutales Tempo, die spielen wirklich schnell raus. Also die sind am Anfang echt übers Eis geflogen und nachdem sie dann auch 1-0 geführt haben, Special Teams sind auch gut. Nachdem sie 1-0 geführt haben, habe ich mir gedacht, okay, Frankfurt kommt hier unter die Räder. Ist aber nicht passiert. Aber trotzdem, wir haben von den Einzelspielern wirklich, wirklich alles, was du brauchst. Du musst es halt zusammenbringen und du musst es halt dann ja vielleicht auch mal in einem Derby gegen Frankfurt dann zeigen und dieses Spiel dann gewinnen. Oder kannst. Ob du es musst, weiß ich nicht.
Du hast recht. Also, reden wir über eine Mannschaft, die wirklich unter die Räder gekommen ist, nämlich über den Aufsteiger aus Dresden. Der ist unser erster Flop. 0 Punkte, am Wochenende 2-11 Tore. Und da, wenn man auch so auf einzelne Spieler guckt, also, es fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Adaption so zur ersten Liga. Ne? Also gerade diese aus der zweiten Liga kommen, die haben echt Tempoprobleme. Und dann gibt es natürlich auch ein paar, die haben schon früher DEL gespielt. Aber vielleicht sind die nicht mehr so ganz in der Lage, dieses Tempo immer mitzugehen. Oder ich weiß nicht, ob es nur am Tempo liegt, aber grundsätzlich auch. Also wenn wir mal allein auf so einen Justin Brown gucken, der hat 21% Corsi in diesem Wochenende. Also der hat... Also 4 von 5 Schüssen, die der Mann auf dem Eis erlebt hat, sind aufs eigene Tor geflogen. Das spricht nicht unbedingt für eine Riesenleistung und man muss auch sagen, das wird eine enge Saison für die, ne? Also klar, wussten sie vorher und Niklas Sundblad hat ja zum Beispiel auch in dieser Auftaktpressekonferenz mal gesagt, ja, das größte Problem wird erstmal, dass wir uns an das Tempo gewöhnen und dass wir auch mit Rückschlägen, so richtigen Niederlagen umgehen. Klar, ne? Also Turnbull hat dann zum Beispiel darauf gesagt, naja, wir haben ja letztes Jahr schon kurz vor oder am Ende der Hauptrunde dann diese 6 Niederlagen gehabt. Das heißt, wir wissen ja, wie es ist, mit Rückschlägen umzugehen. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn du Tabellenführer bist und mal 6 Mal verlierst und eh schon easy in den Playoffs bist und da auch als einer der Favoriten startest oder wenn du von Anfang an als Außenseiter startest und dann nur richtige Klatschen kriegst, unten drin stehst. Und das ist gerade so ein bisschen in Dresden, glaube ich, das Problem. Ich sage nicht, dass diese Aufstiegs-Euphorie schon komplett weg ist, aber einfach wird es nicht, gerade wenn du bei einem Team wie Nürnberg, was zwar durchaus gute Einzelspieler hat, kommen wir gleich beim nächsten Top zu, aber das ist natürlich auch keine Spitzenmannschaft im eigenen Sinne und im eigentlichen Sinne. Und wenn du da so unterlegen bist, das ist schon bitter, ne?
Ich würde aber auch dann, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viele so Corsi-Werte und Expected-Goals-Werte von Einzelspielern rausgreifen, weil du weißt ja nicht, mit wem dann Braun in der Situation auf dem Eis war. Und das haben wir von Anfang an eigentlich gesagt. Wenn jetzt so Kollegen wie Parks und Ortega auf dem Eis sind, dann hat halt auch Dresden die Scheibe, dann haben die auch Abschlüsse. Und wenn du als Verteidiger aber halt mit anderen Reihen auf dem Eis bist, dann... ja, kommen halt die Schüsse und du kannst vielleicht gar nichts
genau.
dafür.
Ne? Also manchmal hast du ja auch die Situation, du kommst irgendwie bei einem Defensivwechsel aufs Eis, bei einem Defensivbully, das Bully wird verloren, der Gegner schnürt dich direkt ein und du stehst da als Verteidiger halt mit auf dem Eis, aber hast jetzt gar nichts damit zu tun, dass da ein Schuss nach dem anderen auf dein Tor fliegt. Ne? Also man kann das nicht immer so total sehen, aber die Zahl war halt schon sehr auffällig, ne, muss man sagen. Aber komm, gehen wir mal rüber zum Top, nämlich zu Nürnberg, weil wenn der Mannschaft hoch verliert, muss der andere auch hoch gewinnen. Und was die Nürnberger am Wochenende gemacht haben, nicht nur gegen Dresden, sondern die haben ja auch vorher schon gegen Frankfurt 3-0 gewonnen. Also insgesamt reden wir da über ein 6-Punkte-Wochenende. Wir reden über 11-2 Tore und wir reden auch über wirklich überragende Einzelspieler. Ne? Cole Meyer, 3 Tore, 3 Vorlagen. Eben Barrett, 0 Tore zwar, aber 6 Vorlagen. Duff McFord, 4 Tore. Also Nürnberg, das läuft, ne? Zumindest an diesem Wochenende. Obwohl es natürlich auch Frankfurt und Dresden waren, darf man jetzt auch nicht komplett außer Acht lassen, gegen wen sie da gespielt haben. Aber da musst du auch erstmal so auftreten.
Ja, das sind natürlich jetzt viele Imports, beziehungsweise damit darf McFalls kein klassischer Import, aber zwei Flaggen. Ich würde da noch Thomas Heigl auch mit dazu nehmen, der die Reihe mit Cole Meyer und mit Evan Barrett echt gut ergänzt und der auch punktet. Und ich habe mit Sebastian vor dem Spiel Nürnberg gegen Köln ein bisschen länger gesprochen. Der sieht da in Heigl auch einen, der wirklich halt da auch spielerisch in dieser Liga echt ein Faktor sein kann. Und klar musst du dann mit Meyer und Barrett bist du jetzt nicht der Playmaker unbedingt, aber du musst dich auch eben einfügen in die Reihe und musst da auch deinen Job machen. 2 Tore, eine Vorlage, hat eben auch gescored und ist, glaube ich, jetzt aktuell eine große Chance für ihn als jungen Spieler, da halt wirklich sich auch festzuspielen in so einer Reihe. Und ja, dann entsprechend auch zu punkten. Und ein weiterer Aspekt finde ich Torwartposition. Ne? Also da, ich glaube, ich haben sie ein Upgrade mit Fitzpatrick im Vergleich zu Hungerecker.
Aber bei Hungerecker kommen wir auch gleich zu, in Bremerhaven jetzt nicht ganz so schlecht gespielt.
Nein, hat, ne? aber trotzdem, ich also fast 96% Fangquote jetzt an diesem Wochenende, eben dann ein Shutout. Der wird viel spielen, denke ich. Das ist die klare Nummer 1 da in Nürnberg. Und auch wenn sie deine Importlizenz dafür für den gebraucht haben, ich glaube, der gibt denen auch die entsprechende Sicherheit dann im Tor.
Das gibt er auch. So, kommen wir zum nächsten Top. Kommen wir nämlich dann auch genau jetzt zu dem Bremerhaven. Dann auch 2 Siege, 10-3 Tore. Und herausgeben muss man natürlich Herrn Mauermann, dieses ganze Wochenende, wie ich schon eingeleitet hat, nämlich mit einem Hattrick im ersten Drittel gleich schon beim Spiel in Iserlohn. Und überhaupt, allein wie die da gegen Iserlohn aufgetreten sind, das sah schon sehr, sehr nach Spitzenmannschaft aus. Und ja, Bremerhaven wird einfach nicht schlechter.
Lass mich nochmal kurz zu Nürnberg zurückspringen, ne? Weil der Ex-Nürnberger Dane Fox bei Dresden, da sind wir wieder doch bei dem Top bei Dresden. Oder was ist das? Ist das ein Top oder ein Flop? Aber wenn du bei deiner Ehrung, bei dem Video, das für dich läuft, auf der Strafbank sitzt als Dane Fox, also ich meine, passender geht's eigentlich fast nicht mehr. Und Sebastian hat das ja auch dann auf Instagram über den Nürnberger Nachrichten-Account, glaube ich, dann aufgegriffen. Aber Fox on the Run war ja immer so sein Spruch zu ihm, und dass er irgendwie dann mit Duff McFalls eigentlich raufen wollte. Duff McFalls hat sich aber nicht drauf eingelassen, dann ist es als Powerplay gegeben für Nürnberg, dann machen sie das Tor und Duff McFalls grinst halt dann den Fox an, weil sie natürlich dann Nürnberg auch wissen, wie der tickt, und es läuft das Video, dein Tribute auf der Leinwand oben oder auf dem Würfel, und du sitzt auf der Strafbank.
Ja, aber du machst auch trotzdem dein Tor, ne? Also ich meine, Sebastian hat es uns ja eben nochmal gesagt in unserer Gruppe, das war wieder so ein Spiel, bei dem man weiß, was man oder warum man irgendwie Dane Fox mögen muss, aber es war auch ein Spiel, wo man weiß, warum man Dane Fox irgendwie auch nicht mögen muss oder sagen wir mal verpflichten sollte oder auch nicht verpflichten sollte. Also der ist wirklich Feuer und Wasser, der Mann, ne? Dass der Eishockey spielen kann, ist völlig klar, aber der hat halt hin und wieder so geile Aussetzer drauf, ne? Und geil ist in großen Anführungszeichen gesagt.
Bleiben wir noch bei den Tops aus der DEL. Wir wissen seit diesem Wochenende auch, dass im Ingolstädter Barbershop in Zukunft auch noch weitere Mannschaften rasiert werden von Riley. Von Rileys Barbershop. Hattrick gegen München. Und Riley Damiani, der ja lange ausgefallen ist in der vergangenen Saison bei Augsburg, der hat auch 3 Tore gemacht am Wochenende.
So ist es. Was haben wir denn noch an Flops aus der DEL? Ja, muss man natürlich auch über Iserlohn reden. Ne? Auch 0 Punkte, 2-8 Tore, und die sahen ja wirklich sehr, sehr unterlegen aus gegen Bremerhaven. Gut, waren auch schwere Gegner, haben wir noch in München verloren. Aber so richtig geil war es nicht. Und wenn wir über München reden, boah, also Herr Kastner und Herr Hager standen am Wochenende jeweils bei 6 Gegentoren auf dem Eis. Auch da wieder in Klammern, das heißt nicht, dass die alle 6 Tore schuld waren. Natürlich nicht. Aber das sind natürlich grundsätzlich Spieler. Wenn die aufs Eis gehen, dann will München da mindestens 0-0 rausgehen. Ne? Und nicht unbedingt mit -5, was jetzt beide waren.
Was machen wir mit Berlin? Wieder 2 Niederlagen, späte Gegentore, muss man sich Sorgen machen um die Eisbären?
Also eigentlich ja, weil natürlich sehr viele Spieler fehlen. Andererseits auch nein, weil ja zum Beispiel so ein Running jetzt schon wiedergekommen ist, natürlich direkt wieder getroffen hat. Und natürlich, weil die Berliner jetzt nicht katastrophales Eishockey spielen. Ist ja nicht so, als würdest du sagen, oh Gott, was ist denn mit dieser Mannschaft los? Ich erkenne die gar nicht wieder. Sondern nein, natürlich spielen die immer noch dominant. Also ne, da muss man auf der anderen Seite wieder als Herrn Eriksen als Top nehmen am Sonntag. Also dass Schwenning da gewonnen hat, das hat jetzt nicht unbedingt den Spielverlauf hergegeben. Das hat vor allen Dingen Herr Eriksen hergegeben. Und das hergegeben, dass die Berliner halt viel zu wenig aus ihren Chancen gemacht haben. Trotzdem muss man sagen, 4 Niederlagen in Folge gab es jetzt auch ein paar Jahre nicht. Die Laune dürfte nicht die allergeilste sein, aber wie ich letzte Woche schon mal gesagt habe, vielleicht kommt das genau zur richtigen Zeit. Ne?
Bernd ist ein geiler Name, aber
absolut.
Geilerer Name für einen Eishockeyspieler ist Gooch.
Das ist echt ein geiler Name.
Ja, Trevor Gooch, sind wir in der DL2. Ne? Das war eine geile Bude. Durch die Beine, durch die eigenen, also hier gedangelt und abgeschlossen. Und auch insgesamt Gooch gut, Landshut gut, eins der Tops an diesem DL2-Wochenende.
Total, 2 Siege, sehr souverän. Okay, das eine war wohl am Ende noch mal eng gegen Freiburg, aber grundsätzlich schon richtig stark und gut. Wie gesagt, 3 Tore, 3 Vorlagen, der ist auf jeden Fall mal der Mann des Wochenendes, würde ich sagen. Und dann, ja, war jetzt nicht so ultra spektakulär, zumindest was so die Highlights und Ergebnisse angeht, aber Kassel gewinnt halt auch alles weiter. Ne? Steht jetzt mit 12 Punkten, 4 Siege ganz oben, wie so wir uns auch fast schon erwarten konnte. Und vor allen Dingen sind die defensiv extrem krass. Also es ist jetzt keine so Run-and-Gun-Mannschaft, die irgendwie 6-5 gewinnt, sondern die kriegen am Wochenende einfach nur ein Tor rein, gewinnen einmal 1-0, einmal 2-1 und 2 unterschiedliche Goalies drin. Einmal Oleg Schilin, einmal Philipp Maurer, und beide richtig, richtig stark. Also Kassel sehe ich ja am Freitag hier in Düsseldorf, da bin ich mal sehr gespannt.
Apropos in Düsseldorf, es war ja das erste Heimspiel für die Düsseldorfer EG. Wie da war das Wochenende der DEG und wie war vor allem die Defensive?
Ja, also das Wochenende insgesamt sieht natürlich mit 2 Niederlagen nicht gut aus. Das muss man sagen, das waren jetzt einmal 2-3, wo sie am Ende extrem noch auf den Ausgleich drängen, und einmal 2-3 nach Penalty schießen, wo sie auch am Ende eigentlich so viel Chancen haben, dass sie das Spiel gewinnen müssen. Da sind wir nämlich bei einem Top auf der Gegenseite, nämlich Kollege Fiesinger. Was der da gehalten hat für Kaufbeuern gestern in Düsseldorf, war Wahnsinn. 52 Paraden in einem Spiel, schon krass. Aber um auf Düsseldorf zurückzukommen, natürlich ist ein Punkt zu wenig, das ist ganz klar. Aber ist jetzt nicht so, als wäre die DEG in beiden Spielen unterlegen gewesen. Im Gegenteil, nur man muss halt ganz klar sagen, was die Defensive da macht, ist schon krass. Jetzt hat Rick Chernomaz, hat vor der Saison gesagt, er ist eher ein 6-5 als ein 1-0-Typ. Aber das ist aktuell ein bisschen sehr wackelig. Also wie da nach vorne gerannt wird und wie oft die in Konter rennen und wie oft die den Puck dann verlieren oder weil der Pass nicht genau genug kommt und der Gegner startet einen Gegenzug und die Düsseldorfer sind einfach völlig aufgerückt. Das ist schon krass. Also wenn Niklas Lunemann da nicht so stark halten würde, hätte die DEG an diesem Wochenende mal 5, 6, 7 Tore mehr kassieren können. Sie hätte allerdings auch 5, 6, 7 Tore mehr schießen können bei den ganzen Chancen, die sie hat.
Meine Coaching-Philosophie übrigens, lieber 6-5 als 1-0, aber lieber 1-0 als 5-6.
Aber, oh Scheiß. Also wenn irgendwann mal ne, an der Sporthochschule, der in Köln, eine Eishockey-Professur vergeben wird, würde ich sagen, du bist der erste Kandidat. Also brillant, was du hier für Thesen raushaust. Luther wäre neidisch.
DL2, Freiburg, Nauheim, Bad Nauheim und die Lausitzer Füchse, alles verloren am Wochenende. Das natürlich ein Flop aus der DL2 und Fiesinger hat schon angesprochen, das Einzelspieler aus der DL. Gutsch haben wir angesprochen. Was ist denn mit Ville Järveläinen in Rosenheim? 4 Tore am Wochenende.
Ja, auch ganz gut. Und was ist denn mit Weiden? Also er ist auch kein absolutes Top-Team, aber kriegt am Wochenende auch nur ein Gegentor und macht 2 Tore. Also schon stark, muss man sagen.
Schauen wir in die DFEL zu den Frauen, denn da hat Meister Memmingen am zweiten Wochenende zum ersten Mal eingegriffen und beide Spiele gegen Berlin gewonnen, 2-1 knapp und 6-0. Und ich würde da mal 2 deutsche Nationalspielerinnen, 2 Verteidigerinnen rausheben. Carina Strobel im ersten Spiel, da stand es 1-1 bei 59-19 kurz vor Schluss mit dem Siegtor. Und Ronja Haag im zweiten Spiel
also beim 6-0. Also sind für Berlin dieses Wochenende ein Thema, wa?
Genau, ja, auch bei den Frauen. Ja. Und Ronja Haag, weitere Nationalverteidigerin, im zweiten Spiel beim 6-0 mit 2 Toren. Und dann hat auch wieder zugeschlagen. Local Lanny Antonio mit Toren in beiden Spielen bei den Ingolstädter Siegen gegen Mannheim und jetzt hat sie 4 Spiele, 4 Tore. Loki Antonio, bester Name, best name in Hockey und ja. Eine der besten Spielerinnen oder besten Scorerinnen aktuell oder die beste Scorerin, Topscorerin in der DFL.
Schauen wir nach Europa, das machen wir heute aber nur ganz kurz, denn ihr habt ja so ein bisschen rückgemeldet, dass das hier nicht zu kleinteilig werden soll. Dann machen wir es so wie letztes Jahr, dass wir Europa nur ganz kurz jetzt ansprechen und sonst halt in unserer Dienstagsausgabe ein bisschen mehr auf die europäischen Ligen schauen. Aber eine Sache müssen wir auf jeden Fall erwähnen, nämlich Paul Sintschik. Nee, Sintschnick doch. 16 Jahre alt, quasi der Max Penkin Österreichs. Und der hat nicht nur ein Tor geschossen für Villach, der hat sogar 2 Tore in einem Spiel gemacht und ist damit der jüngste 16-Jährige ever, der jüngste Spieler ever, der 2 Tore in einem Spiel macht in Österreich, in einem Erstligaspiel.
Wir üben nochmal kurz. Paul Sintschnick.
Sintschnick.
Genau. Und ganz, ganz wichtig, bitte, Villach, bitte.
Villach, ja. Du hast völlig recht.
Es ist auch der Fick. Tualienmarkt.
Ja, ich weiß, es ist ja auch Venlo hier bei uns in die Ecke. Ja, absolut.
Nicht Venlo?
Nein,
ist nicht noch Venlo. Ist das schon Holland oder noch, ist das noch Deutschland?
Ja, das ist Holland natürlich.
Ja, ist schon Holland, okay.
Ja, klar. Ja.
Sintschnick auch eligible für den Draft 2027, also hat er noch ein bisschen Zeit. Wieder einer aus Kärnten, ne? Also in der Jugend haben sie in Klagenfurt gespielt, die beiden Brüder, Paul und Jakob Sintschnick und jetzt eben beim VSV, beim Villacher SV und 6 Spiele, 3 Tore eben für Paul Sintschnick als 16-Jähriger. Kann sich durchaus sehen lassen. Jahrgang 2009, im März 2009.
Das ist echt super, wie alt man sich da vorkommt, wenn man das sieht. Ganz kurz noch eine Sache auch noch aus Europa oder 2 noch. Ilves, weiter ganz schlecht, erinnern wir uns, dass dieses Team ja vor nicht allzu langer Zeit mal im Finale stand und da war Tampere so die Hauptstadt und immer Tapara Ilves, Erster und Zweiter und noch im Finale und alles. Naja, jetzt wieder zweimal verloren, Tabellenletzter. Also da läuft gar nichts und wir müssen noch über Nutti Vitasalo reden. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Du lachst schon blöd, sag du.
Nein, aber geil. Nutti Vitasalo.
Ja, ich wollte nicht Nutti sagen, weißt du?
Ja, Nutti. Also Nutti.
Ja, also der Kollege könnte in der Eishockey News nachlesen, ist wegen Geldwäsche angeklagt.
Und weißt du, wer
da... Details sind da jetzt nicht bekannt, aber er hat auf jeden Fall schon so eine Aussage tätig gegenüber finnischen Medien. Ja, wenn ich verurteilt werde, dann stehe ich halt dazu. Also... Mal sehen, was da genau passiert ist. Das werden wir in den nächsten Wochen bestimmt erfahren.
Und weißt du, wer da sehr geschimpft hat?
Wer denn?
Als er das erfahren hat? Die Mutti von Mutti. Entschuldigung. Entschuldigung, natürlich ein ernstes Thema eigentlich. Sorry.
Ja, absolut.
Kahun müssen wir noch ansprechen. Dominik Kahun, Lausanne hat Lugano und Bern geschlagen und Kahun spielt wieder und spielt auch erfolgreich, zumindest seine Mannschaft spielt erfolgreich.
Ja, und eigentlich hätte nämlich am Freitag oder wann war das, habe ich nämlich direkt geguckt und gesagt, Kahun Assist gemacht und dann ist ihm nach wieder weggenommen worden. Aber ja, trotzdem, ein Punkt hat er dieses Jahr schon gemacht, aber ist natürlich trotzdem nicht der Anspruch von Dominik Kahun. Der wird natürlich am liebsten jedes Spiel drei Tore schießen. NHL, das ist natürlich der ganz, ganz große Flop, das Thema des Wochenendes. Alexander Barkov hat sich ja schwer verletzt, hatten wir schon spekuliert, nachdem wir die Bilder gesehen hatten und ein paar Texte darüber gelesen hatten. Jetzt ist klar, er hat sich Kreuz und Innenband gerissen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist bereits operiert worden, wird 7 bis 9 Monate ausfallen, was natürlich bedeutet, ein ganz, ganz herber Schlag für die Florida Panthers. Da fällt ja auch Herr Kachuk noch ein paar Wochen aus. Das sieht nicht ganz so gut aus und natürlich auch ganz bitter für Finnland mit Blick auf Olympia.
Ja, denn also 7 bis 9 Monate könnte dann vielleicht sogar noch passen, dass der in der Endphase der Saison dann nochmal zurückkommt in der NHL. Das ist zwar
aber in welcher Verfassung?
Ja, genau, das ist, ja, eigentlich ist, wahrscheinlich ist es Saison aus, aber Olympia aus ist es auf jeden Fall. Und dass der Kapitän des amtierenden Stanley Cup Siegers, der halt wirklich auch ein dominierender Spieler in dieser Liga ist, dann eben fehlt bei diesem Turnier, ist wirklich sehr, sehr bitter, ja.
Ja, kann nix. Also, weil er ja auch so ein geiler Spieler ist. Und den hätte ich wirklich gern mal gesehen, gerade bei den Finnen. Ja, ist schon wirklich ganz, ganz bitter. Und ja, also die Finnen waren jetzt eh nicht mein Top-Favorit, aber das macht sie nochmal eine ganze Ecke schlechter, muss man sagen. Wobei es generell diverse Verletzte gibt, ne? Also, wie gesagt, Kachuk ja auch, dann noch Panarin, Jamie Benn, David Reinbacher, also bei, und in Montreal generell, wie viele Verteidiger da gerade ausfallen. Also, es ist diese Preseason sorgt gerade so ein bisschen für Ärger. Und wenn man den Text in der Eishockey News liest, gibt's auch einige Leute, die sagen, naja, das ist halt wieder dieses typische Ding. Das ist eben das Format der Preseason. Die Teams holen sich da mehr als 50 Spieler in den Kader am Anfang und dann wird immer rumrotiert und da sind natürlich Leute, für die ist das vielleicht die einzige Chance ever, irgendwie mal in die NHL zu kommen und drehen dann bei so Testspielen halt total durch. Das heißt jetzt nicht, dass jede Verletzung auch da auf irgendwie ein rücksichtloses, dreckiges Foul zurückzuführen ist. Bei Barkov ja war es ja sogar im Training, das hat ja auch damit jetzt gar nichts zu tun. Aber natürlich gibt's das hin und wieder mal, dass da irgendeiner aus der AHL denkt, heute ist mein Tag, ich muss hier irgendwie besonders Aufsehen erregen und da geht er vielleicht mal zu übermotiviert in den Zweikampf oder checkt einen blöd und dann ist da auf einmal ein Topmann verletzt. Ne?
Kennt eigentlich jemand Luca Del Belbelus?
Nein.
Luca Del Belbelus ist der letzte Spieler, der ein Tor geschossen hat gegen Marc-André Fleury. Da gab es ja dann hinten raus noch einen Shootout. Und er hat dann gesagt, es war eigentlich gut, dass ich getroffen habe, aber ja, es fühlt sich schon so an, als hätte er da die Party so ein bisschen gecrashed. It kind of felt I ruined the party there for him, hat er gesagt. Aber natürlich großartig das Abschiedsspiel von Marc-André Fleury, der nochmal ein Drittel bekommen hat bei den Pittsburgh Penguins.
Und vom Publikum gefeiert wurde. Ein Spiel, das sogar ausverkauft. Und wenn wir jetzt auch die Diskussion um die Preise aktuell kennt in der Preseason in der NHL, das heißt schon was, dass so ein Testspiel, wo der Mann dann ein Drittel spielt, dann direkt ausverkauft ist. Schöne Sache. Übrigens auch aus deutscher Sicht relativ erfolgreich die letzten Testspiele. Nicht nur, dass Dreiser wieder 48 Tore pro Minute schießt, sondern auch Kollege Samanski hat sein erstes Tor gemacht für Edmonton und Kollege Stachowiak hat in einem Spiel für Tampa sogar 2 Tore und eine Vorlage gemacht. Beide wurden zum Spieler des Spiels ernannt. Heißt natürlich noch lange nicht, dass sie jetzt auch irgendwie einen NHL-Platz sicher haben, aber zumindest sind sie noch dabei. Ich meine, die Saison beginnt in einer Woche, ne? So lange noch im Camp zu sein, ist erstmal gut und wenn man dann eine Woche vorher durch solche Spiele auffällt, lässt die Chancen auch nicht unbedingt sinken.
Also Stachowiak ist für mich ein absolutes Phänomen. Ne? Erinnert euch daran, dass der vor der Saison 2022-23 eigentlich in der DEL aussortiert werden musste.
Ja.
Wären da nicht Doug Shedden und Larry Mitchell gegangen in Ingolstadt, dann hätte der nicht mehr weitergespielt. Na, dann kamen Tim O'Regan und Mark French und Stachowiak ging ab ohne Ende. Dann hast du die erste Saison, wo du, oder sagen wir mal davor, wenn du den im Stadion gesehen hast, da war schon klar, der hat die Anlagen, der kann was, der ist gut, der will auch, aber er hat es irgendwie nicht abrufen
Körper
können.
Körper auch, ne?
Genau, Körper auch da, Tempo, alles. Und dann in dieser Vizemeistersaison geht der ab ohne Ende, einfach bringt alles zusammen, spielt überragend, dann kommt er zur Nationalmannschaft, dann denkst du, okay, ja gut, da ist das Tempo ist da höher, ne? Bringt er das da auch? Ja, er bringt es auch, wird Vize-Weltmeister mit Deutschland. Dann ist die nächste Frage, kann er das dann auch bestätigen? Ja, sagst du, ja, die zweite Saison ist dann immer, wenn du stark gespielt, die zweite Saison immer die stärkste. Er spielt weiterhin, hier,
ne? Genau, er spielt, hatten,
genau, er spielt weiterhin gut und dann klopft die NHL an und er geht rüber. Und du fragst dich, ja, kann er das dann eben auch auf NHL-Niveau zeigen? Und er kann es wieder annehmen und kann es auch da zeigen. Also einfach sensationell.
Also bislang im Testspiel.
Ja, nein, aber also, locker, ne? Ja, aber, ja, aber also trotzdem aber im Testspiel ja NHL. Ab, ne? Ja, nein, ja. Aber da, also da zu scoren, ja, der spielt ja nicht nur mit, sondern da zu scoren, ist nochmal eine Stufe drüber, über gut in der DL. Und dazu einfach einer vom Typ her, dem man das einfach ja, gönnen muss. Also einfach wirklich netter Typ, der geduldig dann auch um Spiel rum mal jetzt so vor Ort in Ingolstadt dann Fragen beantwortet, sei es um die Aussprache seines Namens und sei es, wie er drauf ist und so weiter. Einfach freundlicher Mann und saugeiler Eishockeyspieler.
Finde ich auch, den mag ich echt gerne. Also den würde ich mich ja sehr wünschen, ich würde mir für ihn sehr wünschen, dass er es schafft. Ja.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes geht. Wenn ihr schon bei Steady seid, Glückwunsch dazu. Das ist wirklich, das ist
echt geile Lebensentscheidung.
Ja, ernsthaft. Das ist wirklich eine richtig gute Entscheidung. Und wenn ihr noch nicht bei Steady seid, dann hört ihr jetzt gerade diesen Podcast über den freien Feed, über den auch weiterhin ja diese Podcasts veröffentlicht werden und auch mal längere Interviews. Roundtable haben wir kürzlich veröffentlicht, zu NHL-Sachen und so weiter. Das ist dann alles frei und kostenlos. Wenn euch das gefällt und ihr wollt es unterstützen, könnt ihr bei Steady ein Abo abschließen. steady.de/bisselhockey. Und Abo hört sich dann immer so, wie eine Fessel an, aber kann man auch monatlich kündigen, wenn man will. Also man kann sich das auch erstmal anschauen. Und das Geilste ist, 30 Tage Probeabo. Und ich kann euch sagen, alle, die sich dazu entschieden haben, zu diesem Probeabo, nicht ganz alle, aber die Konversionsrate ist bei 90%. Also 9 von 10, die es mal ausprobiert haben, bleiben bei Bissl Hockey. 9 von 10 Podcast-HörerInnen sagen, Bissl Hockey finde ich gut. Den Schwickerath mag ich auch.
Der zeigt dir gerade einen Daumen. Ja. Du musst dir vorstellen, der ist gerade wie so ein Versicherungsvertreter genau. In so einer 90er-Jahre-Werbung, genau. Die im lokalen Kino läuft.
Finde ich gut, will ich öfter hören. Ja. Ja. 10 von 10, Daumen hoch.
Daumen gerne hoch.
Wieder. Gerne
Sei
wieder.
Gern dabei, ja. Top-Ebayer.
Gerne wieder, morgen. Danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzler.
Kleiner Nachtrag noch von mir zu Stachowiak. Damals hat ja der Kollege Fabian Huber berichtet, Februar 2020 ist er damals ja aus Michigan zum ERC Ingolstadt gekommen. Es hat einen Sturm gegeben und dann hat er seinen Anschlussflug verpasst und seine Schwester hat ihn 900 Kilometer von Krakau nach Ingolstadt gefahren, weil er unbedingt in dieses erste Training wollte. Ja, so begann die Karriere von Wojtek Stachowiak beim ERC Ingolstadt und jetzt ist er in der NHL.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.